Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und leider nicht anwesende Zuhörer. Das Thema unserer heutigen Veranstaltung ist demokratische Dekadenz. Das klingt sehr provokativ, aber Sie werden dann sehen, warum ich dieses Dekadenzthema in den Vordergrund rücke. Ich bin der Überzeugung, dass wir in der jeweiligen Gegenwart, in der Kultur ankommt, immer das Erbe von Vergangenheit sind, aber dieses Erbe von Vergangenheit immer wieder reaktiviert werden muss. Und die Reaktivierung ist in der zweiten Moderne eben das, was dann später eben Renaissance genannt wird, und zwar von Jakob Burckhardt. Jakob Burckhardt schreibt dann dieses Buch Renaissance, Wiedergeburt der Antike, heißt es in seinem in seinen Strukturen. Das ist übrigens auch, was Hegel über die Zeit sagt, dass dort eine Neugeburt des antiken Denkens ab 1500 beginnt, und darüber werden wir dann sprechen. Dekadenz bedeutet Verfall. Das heißt, dass dort eine Art von Denken praktiziert wird, was sich selbst nicht in seiner ganzen Fülle erfasst und immer wieder vor sich selbst davonläuft. Vor den Konsequenzen, die dieses Denken für das Denken und Fühlen seiner selbst hat. Was an der Stelle wichtig ist zu sagen, ist, dass die Reformation und Renaissance zusammengehören. Das haben wir das letzte Mal diskutiert. Und ich habe dargestellt, dass Luther die Tür zur geistigen Reformation aufmacht, also zu einer Reformation der Kirche und des Glaubens, aber dass diese Tür nur halb geöffnet wurde. Warum halb geöffnet? Ich habe die These auch vertreten, dass Luther der halbe Sokrates ist. Der halbe Sokrates deshalb, weil er sagt, wir wissen Gott nicht, wir wissen nur, dass Gott wirkt. Das bedeutet, der halbe Sokrates, Sokrates war der Grundüberzeugung, dass wir Menschen Wissen erfinden, das heißt also unsere Zivilisation und Kultur erfinden, in der Sorge um unsere Existenz und in der Vorsorge auf eine zukünftige Existenz. Zukunft ist das, was wir jeden Tag eröffnen. Da werden wir dann, wenn wir über die Existenziale sprechen heute, noch dazu kommen. Aber jede Zeit ist auch, mit diesem neuen Wort, was ich da eingeführt habe, ein Zeitfall. Nicht Zufall, nicht Rückfall, sondern Zeitfall. Die Zeit fällt uns als Schicksal zu. Das ist der alte Schicksalsbegriff. Den müssen wir öffnen. Und dieses Schicksal, das geschickte Leben in das Tal des Lebens, könnte man das poetisch übersetzen, ist eine Sache, der wir nicht ausweichen können, solange wir leben. Solange wir leben, sind wir mit dem Leben als unserem Schicksal konfrontiert. Und dieses Schicksal ist natürlich auch in der Konfrontation mit der Vergangenheit ein Verfall der Vergangenheit, ein Auffall oder Aufschlagen in der Welt. Das heißt, die alte Kultur fällt in uns ein, dann sagen wir spontan, wir haben einen Einfall, aber dieser Einfall ist das, was an Kultur in uns hineinfällt, durch die Strukturen der Eltern, der Familie, durch die Strukturen der Umwelt. Dabei sind wir bei dem Thema Welt. Wir haben es, wenn wir unsere Kulturgeschichte betrachten, mit einer Vierstruktur zu tun. Die Vierstruktur unserer Kultur bedeutet, dass wir von einer Vormoderne sprechen in unserer Kulturbetrachtung. Die Vormoderne beginnt, wenn man sich auf die alten Kulturen hin orientiert, mit der Zeit vor der Stadtentwicklung und vor dem Durchbruch der Demokratie in Athen. Die Vormoderne haben sie überall dort, wo sie in Asien, in Afrika und auch in Europa auf Strukturen der Clangesellschaft und der Feudalgesellschaft treffen. Und mit diesen Strukturen haben wir auch wiederum ein Erbverhältnis. Auch diese Strukturen fallen uns zu, ohne dass wir etwas dafür können. Die sind in unserem Leben anwesend, liebe Zuhörer. Zunächst aber ist es so, dass wir, wenn wir die Antike betrachten, Renaissance eben als eine Wiedergeburt, Renaissance, Geburt, Wiedergeburt der Antike, dann stoßen wir im 15. und 16. Jahrhundert auf eine geistige Bewegung, die einen ungeheuren Sturm ausgelöst hat. Dieser Sturm ging von den Städten aus. Das bedeutet also, dass die erste Moderne in Europa sich im Kampf mit zwei Gegnern befindet. Der eine Gegner sind die Feudalherren bis hin zum Kaiser. Der andere Gegner ist die Religiosität und die Kirche. In Rom und dann die Kirchenspaltung, die durch die Reformation, durch Luther in die katholische Kirche, in die eine Kirche. Katholisch heißt ja die eine, die einzige, die allgemeine, die alle anderen Kirchen, christlichen Kirchen dominiert, auch alle anderen Religionen und diesen Absolutheitsanspruch anderen Religionen gegenüber hat. Wir werden dann nachher auch noch die Frage stellen, was ist überhaupt religiöses Denken und lässt es sich monopolisieren? Was ist Denken überhaupt? Zunächst also zu dieser Grundstruktur. Vormoderne bis zum Beginn der Stadtentwicklung, der Demokratie in Athen. Städte hat es natürlich auch in der Clangesellschaft und in der Feudalgesellschaft gegeben, aber in Athen kommen die mit der Demokratie zum Durchbruch. Deshalb spricht auch die Wissenschaft in diesem Fall davon, dass mit der Demokratie ein Neubeginn der Kulturentwicklung stattfindet. Nochmal zu rekapitulieren, wir haben das Erbe der Clangesellschaft, wir haben die Feudalgesellschaft mit den Königen und wir haben die dritte Struktur, die Demokratie, als die am weitest entwickelte Struktur unserer Kultur und Zivilisation. Diese Struktur lässt sich auch darstellen in der Form von symbolischen Formen und in der Form von symbolischen Inhalten. Und die symbolischen Formen haben immer symbolische Inhalte. Wie kann man sich so etwas vorstellen? Die erste Moderne, die mit Athen beginnt, erbt aus der Vormoderne die Schrift. Aber die Schrift ist Hieroglyphenschrift, Keilschrift, das Hebräische, Phönizische und erst im Griechischen wird es demokratisiert. Man hat in Athen 4000 Stelen gefunden, wo Gesetze eingemeißelt waren, die die Athener lesen mussten, sonst hätten sie nicht auf die Abstimmung gehen können. Das heißt, es beginnt ein Bildungssturm in der ersten Moderne mit der Schrift. Und die Schrift ist etwas, was man dann auf der Schriftrolle hat und in der Bibliothek. Die Bibliotheken oder die Bücher waren damals eben gerollte Bücher, Schriftrollen. Aber mit der Schrift hat man das erste Bild für die erste Moderne. Die Schrift ist das äußere Bild für einen symbolisierten Inhalt. Denn das Buch ist immer etwas, was Geist trägt. Die Schrift ist die äußere Form, die symbolische Form und der Inhalt des Buches oder der Bücher, die Menschen aufklären wollen, die Menschen mitnehmen wollen, die Menschen steigern wollen, das ist der symbolische Inhalt. Den symbolischen Inhalt sehen Sie nicht, wenn Sie ein Buch sehen. Das müssen Sie lesen. Sie müssen sich diesen symbolischen Inhalt aneignen. Das bedeutet, dass man vom Existieren eines solchen Buches nichts hat. Man kann nicht in das Buch reinbeißen. Na, so. Da werden Sie den Inhalt nicht bekommen. Bücher kann man nicht essen. Bücher muss man lesen. Und Bücher müssen uns etwas sagen. Bücher sind für mich Briefe von Menschen aus unserer kulturellen Geschichte, von Freunden, die ich, sie und wir lesen können. Das heißt, wir bekommen aus der Antike, aus unserer Vorgeschichte und aus der ersten Moderne Briefe. Die zweite Moderne beginnt mit dem Buchdruck. Gutenberg, die Lutherbibel, Aufklärungsschriften und so weiter, politische Zeitschriften, technische Schriften, alles das sind symbolische Formen, die einen symbolischen Inhalt tragen, den wir uns auch wieder existenziell aneignen müssen. Aber der Buchdruck ist ein anderes Bild. Sie können mit dem Buchdruck sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr viel andere Menschen erreichen. Und Bücher sind für mich natürlich leichter oder besser erschwinglich als die teuren Buchrollen, die damals in der Antike in den Bibliotheken gesammelt wurden. Und wenn man sich die nochmal zurückerinnert an die Bibliothek von Alexandria. Meine Damen und Herren, das heißt also, die zweite Moderne hat das Buch und den Buchdruck als Symbol und den Inhalt dieses Buchdruckes als etwas, was wir in einer viel preiswerteren Form, viel populäreren, demokratischeren Form geschenkt bekommen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Demokratie hier zu erlernen. Und das sind Verfassungen, die wir lesen können und, und. Die zweite Moderne beginnt im 15. Jahrhundert mit dem Buchdruck, mit der Demokratisierung des Wissens. Das ist wichtig. Und da geht das symbolische Inhalt an die Menschen über. Flugschriften, Zeitungen, das Wort Zeitungen, dass Zeit geschrieben wird, dass über Zeit geschrieben wird und dann die auch auf Marktplätzen vorgelesen wurden. Da wurden also Leute angestellt, die die Flugschriften vorgelesen haben. Die dritte Moderne, unsere dritte Moderne nach meiner Vorstellung, beginnt mit der Globalisierung. Im letzten Jahrhundert haben wir es mit einer Computerschrift zu tun, bis zum E-Book. Wir können Bücher, wir haben Zugang zu Literatur mittlerweile auf der ganzen Welt. Mit der Digitalisierung im letzten Jahrhundert, mit einem neuen Schritt von symbolischen Formen und symbolischen Inhalten zu tun. Die Demokratisierung dieses Wissens oder des Wissenssturmes, das war ja die große Hoffnung im Übrigen auch unserer Flower Power 68er Bewegung von Paris, von San Francisco, Berlin, München und ich habe an der ganzen Geschichte in Augsburg teilgenommen. Also wir haben eine Vorstellung gehabt, dass Wissen demokratisiert werden muss und dass jeder zu diesem Wissen Zugang hat. Und wenn jeder zu diesem Wissen Zugang hat, das war unsere damalige Illusion. Das muss ich heute in der Form wirklich sagen. Wir waren der Überzeugung, dass Wissen selbst demokratisch ist und dass Menschen durch den Zugang durch Wissen und von Wissen und zum Wissen automatisch in die Demokratie kommen. Dass also beispielsweise, als das Internet aufkam, wir dachten, also ich war ja übrigens da immer schon skeptisch. Ich habe nicht geglaubt, dass mit einer Technik ein Inhalt sich demokratisieren lässt. Die Technik selber ist rein Technik und kann ausgenutzt und benutzt werden, auch für die Diktatur. Das waren die Flugschriften im Mittelalter oder im Altertum auch. Und so ist es auch mit der Computertechnik. Wir sind heute mit Twitter und mit Trump schlauer geworden. Wir haben gesehen, wozu die Öffnung dieses Instrumentes für die Hetze gegen die Demokratie führen kann. Und wir haben erlebt, wie in den Vereinigten Staaten ein Kampf mehr oder weniger auf Leben und Tod geführt wird um die Demokratie. Also das Instrument selber ist sowohl für die Demokratiebewegung, sprich demokratischer Frühling beispielsweise im Nahen Osten 2011 und die Folgen, aber jetzt auch in Myanmar, die Auseinandersetzung in Hongkong, die Auseinandersetzung mit der Volksrepublik China oder in der Volksrepublik China und die Unterdrückung von Information über beispielsweise die Uiguren. Das ist alles selbstverständlich positiv. Aber gleichzeitig ist dieses Instrument auch von den Diktatoren und Tyrannen zu nutzen, um die Demokratie zu zerstören. Was ich damit sagen will, ist, dass die symbolischen Formen, in dem Fall hier das Buch oder der Computer, uns nicht automatisch in die Demokratie bringen. Ganz im Gegenteil, das macht für uns die Anstrengung auf einem höheren Niveau möglich, aber auch die Destruktion auf diesem höheren Niveau möglich. Und die Auseinandersetzung um unsere Kultur wird uns durch keine Technik und durch keine Zivilisation abgenommen. Die Auseinandersetzung um die Kultur ist eine Auseinandersetzung um die geistigen Inhalte und um die Existenz unseres Denkens und Fühlens und unseres Fühlens und Denkens. Wir sind jetzt bei der dritten Moderne angelangt und in der dritten Moderne müssen wir Kultur verstehen und Kulturerinnerung verstehen, als würden wir Tiefenbohrungen machen. Tiefenbohrungen in unsere Kulturgeschichte zurück, die in uns selbst lebt, in ganz unterschiedlicher Form, in den Befürchtungen, in den Hoffnungen, in der Trauer und in alledem. Ich möchte an der Stelle diese Idee der Tiefenbohrung noch einmal ansprechen. Tiefenbohrung heißt, dass wir auf die Kultur zurückgehen, wenn wir uns an ihr Erbe erinnern. Aber im Zurückgehen machen wir etwas Fantastisches. Wir gehen nämlich nicht zurück in der Zeit. Man kann in der Zeit nicht zurückgehen, in die Historie können Sie nicht zurückgehen, sondern Sie können nur, wenn Sie sich an etwas erinnern, in der Zeit vorausmarschieren. Da werden wir über die Zeitexistenziale nachher noch was sagen. Was aber passiert ist, um uns in Erinnerung zu rufen, was nach 1945 und die Folgen passiert ist, im Westen, nicht im Osten, da wurde die Entwicklung unterdrückt durch den eisernen Vorhang, aber im Westen fand eine Auseinandersetzung statt mit zuerst mit dem Faschismus, der ist dann besiegt worden, 1945. Aber die Altvorderen und ihr Denken haben uns selbstverständlich weiterhin beherrscht. In Deutschland extrem, in Frankreich und in England anders. Das waren die Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg und in Amerika wieder anders. Trotzdem ist eine Zeit aufgebrochen. Plötzlich hat sich eine Kulturtür geöffnet und das war für unsere Eltern überraschend. Wir waren plötzlich Revolutionäre und wir wollten eine kulturelle Revolution machen. Trotzdem hat die 68er-Bewegung weltweit verschiedene Neuerungen zustande gebracht, die mich erinnern an das, was wir in Reformation und Gegenreformation in der Zeit Luthers, in der Zeit Thomas Moros, in der Zeit von Machiavelli oder eben Erasmus von Rotterdam sehen, dass also jeder Schritt damals im 15. und 16. Jahrhundert durch das herrschende Christentum, also die Reformation war auf der revolutionären Seite, aber das herrschende Christentum der katholische Glaube mit dem Zentrum Papst auf der einen Seite und mit dem politischen Zentrum bei den Habsburgern und bei dem spanischen König auf der anderen Seite waren das die Gegenkräfte der Stabilitätssuche und der Unterdrückung von Fortschritt. Das ist ja interessant. Barbara Tuchmann, der ferne Spiegel, die sagt, es gibt einen fernen Spiegel, in den wir hineinschauen können und dann können wir Strukturen sehen, die uns in unserer Kultur wieder begegnen, weil wir deren Erbe sind. Aber ein Spiegel spricht nicht. Das ist das, was der Sokrates immer gesagt hat. Ein Spiegel spricht nicht. Sprechen tun nur Kultur und Menschen, die die Träger sind. Also wenn man in den Spiegel schaut, sieht man nur das Bild. Und wenn das Bild anfängt zu sprechen, dann sprechen Sie in den Spiegel hinein und dann hören Sie sich selbst. Dieses ist das sokratische Daimonion. Wir besprechen uns immer mit uns selbst. Das ist in der Tat richtig. Wir haben es also in dieser 68er Revolution oder Kulturrevolution mit einer neuen Sexualität zu tun gehabt und gleichzeitig mit der Gegenbewegung der Konservativen, vor allem eben auch in den USA. Wir haben es mit einer neuen Erziehungsidee zu tun gehabt. Das ist dann lächerlich gemacht worden mit der antiautoritären Erziehung. Aber dieses Autoritäre herunterzudimmen und den Menschen in sein Selbstbewusstsein zu bringen, war eine große Grundidee, die die Pädagogik befruchtet hat. Sofort war die Gegenbewegung da. Das haben sie in den USA und bei uns. Also die Kinder sollen einfach gehorchen. Der Vater hat immer recht. Dann haben wir die dritte Bewegung, die im Glauben stattgefunden hat. Die Vernunft hat mit der Unvernunft sich auseinandergesetzt und wir hatten also auch die Idee, das haben wir erst später kapiert, dass die Verfassung eigentlich der Glaube an die Verfassung ist, dass die Vernunft auch ein Glaube ist, dass man an die Vernunft der Gesetze glauben muss. Das ist mir erst später mit Montesquieu klar geworden, der spricht vom Geist der Gesetze. Eine sehr schöne Formulierung übrigens. Die dritte Entwicklung ist die, dass wir mit der Glaubensentwicklung es zu tun haben. Dass wir also im Glauben eine Auseinandersetzung hatten und dass die Frage, was soll man glauben, plötzlich eine Rolle gespielt hat. Und viele Leute, also Anhänger der Kulturrevolutionsbewegung in der Flower Power Geschichte, sind abgedriftet nach Indien, nach anderen esoterischen Gruppen. Sie haben es plötzlich mit der Esoterik zu tun gehabt. Das ist ein Oberbegriff natürlich für eine ganz vielfältige Entwicklung. Und dann kamen also Texte wie die Rückkehr des Glaubens, das ist ein Spiegelartikel gewesen, oder auf der anderen Seite der Kreuzzug der Gottlosen. Plötzlich wurde die Religion wieder diskutiert und war als Fragestellung wesentlich. Was glauben die Menschen oder haben sie im Glauben eine Stütze? Und dieses Zurückfallen, die Ruhe, die Sehnsucht nach der seelischen Ruhe ist etwas, was in der Esoterik selbstverständlich ein wesentliches Element war. Heute hat die Esoterik in einer gewissen Weise abgetankt. Liebe Zuhörer, Technologie ist das nächste Element in dieser Zeit gewesen. Wir haben auch den Glauben an eine Technologie gehabt. Den haben wir heute auch noch. Und Technologie als Glaube ist falsch. Wissen ist etwas anderes. Und der Gegenzug zur Technologie als Glauben ist in gewisser Weise auch der Gegenzug zum Unglauben oder zum Kampf gegen die Wissenschaft. Das, was wir heute in einer gewissen Weise haben. Die Frauenbewegung. Wir haben es mit 68 auch mit einer Befreiung der Frau aus den Fängen des Patriarchats zu tun gehabt. Und diese Auseinandersetzung, die geht heute immer noch weiter. Und das Letzte ist die Öffnung der Welt, die Öffnung der Welt hin zur dritten Welt, überhaupt zur Globalisierung, ist eine wunderbare Sache, die hat vielen Menschen Wohlstand gebracht, aber auch natürlich neue Probleme. Und gleichzeitig, auch hier haben wir es mit der Gegenbewegung zu tun, der Versuch der Abschottung. Alles das, was so aus der dritten Welt kommt, man möchte die Früchte des Kolonialismus und so weiter genießen, aber die Resultate des Kolonialismus, die negativen Resultate von sich fernhalten. Und das heißt, überall werden im Prinzip auch Mauern gebaut, Mauern, die die anderen abhalten sollen. An der mexikanischen Grenze, das war ja das große Versprechen von Trump, dass er die Mauer baut, um die Flüchtlingsbewegung aus der dritten Welt, aus Lateinamerika aufzuhalten. An der Stelle möchte ich einen Schritt zurück machen, und zwar einen Schritt zu Sokrates. Warum ist Sokrates an dieser Stelle wichtig? Warum ist die Fragestellung wichtig, wie kann ich den anderen verstehen und kann er mich überhaupt verstehen? Wenn wir davon gesprochen haben, dass in der Renaissance Briefe geschrieben wurden, also beispielsweise von Erasmus von Rotterdam, Adagia, dieses Buch, darüber werden wir nachher noch sprechen. Wenn wir also über das Grundthema von Erziehung sprechen, von Erbschaft, von dem, was uns durch unsere Familien und unsere Umgebungskultur, die Verwandtschaft, durch unsere Länder, durch die Kultur der Länder, Deutschland beispielsweise, durch die Kultur Europas oder eben durch die Weltkultur zufällt als Erbe, dann stehen wir vor der Wahrheitsfrage. Die Wahrheitsfrage ist zunächst mal ein Einfall eines fremden Wissens in uns. Und dieser Einfall ist der Vorfall, dass bei uns etwas vorfällt, dass wir uns in diesem Vorfall von anderen Informationen oder anderen Beeindruckungen, das ist auch sehr schön, dieses Wort, dass man von einem anderen beeindruckt ist. Und der erste oder die erste Beeindruckung findet für den Menschen in der Kindheit statt. Dieser Kindheit ist er ausgeliefert. Wir sind unseren Eltern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Wir sind ihrem kulturellen Erbe ausgeliefert und es ist dies unser Schicksal. Daran kann man nichts ändern. Sokrates war der Erste, der diese Sache verstanden hat als Kulturerbe in der Form von Riten, das ist aber dann sehr mythologisch, und in der Form von Gesetzen. Er sagt, dass die Bürger in dem Augenblick, wo sie auf die Agora gehen, Schöpfer von Verfassungen sind, nicht von Verträgen, sondern von Verfassungen, und dass diese Verfassung, die sie schreiben, in der Form von jeweiligen Gesetzen, immer vom Geist der Verfassung inspiriert ist. Was ist der Geist der Verfassung? Der Geist der Verfassung ist die Schöpfung von Gesetzen durch den Bürger selbst, durch seine Freiheit, in die er sich setzt, das ist nun paradox, weil er es praktiziert, weil er es tut. Das heißt, die Praxis, die wir als Bürger ak praktizieren, akzeptiert eine Praxis, die wir in unserem Fall geerbt haben, Gott sei Dank, die Demokratie. Und die Demokratie stellt uns eine Struktur zur Verfügung, in der Mutter und Vater Gesetze gemacht haben, das heißt also unsere Vorfahren, unsere demokratischen Vorfahren haben demokratische Gesetze gemacht, die für uns zur Lebensgrundlage geworden sind. An der Stelle sagt der Sokrates dann eben in seiner Sterbestunde, auch im Kriton, Gespräch mit Kriton, mit dem Schüler, der dort noch dabei war. Platon hat es dann aufgeschrieben. Da kommt auch sein schlechtes Gewissen zum Ausdruck. Er war also einer derjenigen, der geflohen ist, weil er Angst hatte, befürchtete, dass er eben verfolgt wird und dass man ihn vielleicht auch umbringen wird. Das ist eine der Motivationen, warum er dann versucht hat, nach Sokrates Tod zunächst mal ganz genau in den Spuren von Sokrates zu wandeln und uns zu berichten, was Sokrates gesagt hat. Das heißt, die ersten Briefe oder die ersten Dialoge in der ersten Phase sind von Platon sehr genaue Versuche gewesen, uns Nachricht zu geben von dem sokratischen Einfluss auf die Schüler, auf seine Anhänger, auf die philosophische Gemeinde. Und diese philosophische Gemeinde, zu der er eben auch gehört hat, hat von ihm über Sokrates etwas erfahren. Wir haben es dabei mit einem Versuch zu tun, Briefe aus der Vergangenheit an die Zukunft zu schreiben. Das war der Versuch, den Platon da unternommen hat, und die Inhalte dieser Botschaften zu transportieren. Und das ist sehr gut gelungen in der ersten Phase. Dann, als er von Sokrates sich distanziert hat, in der zweiten Phase und dann in der dritten Phase, ist er dann ganz abgegangen von der sokratischen Grundtheorie. Dann hat er die Gottesidee wieder gehabt und dass Gott eben alles bestimmt. Aber zuerst, in der ersten Phase, haben wir es also mit Briefen zu tun, wo eine Botschaft aus der Vergangenheit an diejenigen gegeben wird, die den Sokrates eben nicht erlebt hatten. Und das war der Versuch aufzuschreiben, was dort an Inhalt in den Freundeskreisen gesagt wird oder gesagt wurde. Also obwohl die nicht dabei waren, war das wichtig für die Botschaft, dass die Botschaft den Inhalt richtig weitergibt. Und dabei haben wir es mit der Problematik des Berichterstatters zu tun. Kultur ist Berichterstattung. Aus der alten Kultur wird uns etwas berichtet und die Problematik, die dort aufgebrochen wird, ist die Verschlossenheit. Es ist uns diese Kultur ja zunächst verschlossen, wenn wir auf die Botschaften treffen. Das werden wir dann nachher sehen in der Form von Sprüchen. Dann sagen sie, zunächst weiß ich den Inhalt nicht, aber ich sehe oder höre eben Überschriften. Und so ist es auch mit den Briefen aus der Vergangenheit an uns. Es sind Briefe über die Umgangsweise mit Inhalten, die wir von unseren Vorfahren erlernen. Also von den Erfindungen, die die gemacht haben, wird uns berichtet. Und in diesen Berichten steckt göttliches Wissen, transzendentes Wissen. Und dieses Thema göttliches Wissen, das ist für die Griechen normal gewesen. Die haben gesagt, ja, wir sind die Abkömmlinge von Göttern, irgendwo in der vier Generationen zurück. Da war dann Zeus, der mit Frauen Kinder gezeugt hat und von denen stammen wir eben wieder ab. Das ist der mythologische Teil der griechischen Inspiration des Geistes, also dass die über die Inspiration des Geistes so nachdachten, dass sie gesagt haben, dieser Geist als Schöpfung ist uns göttlich zugefallen. Sokrates sagt dann, nein, jeder Mensch in seiner Art zu denken ist in der Lage, göttliches Wissen, transzendentes Wissen zu erfinden und wir sind die Schöpfer unserer Kultur. Und in dem Augenblick, in dem wir Kultur schöpfen, sind wir Erzeuger von Wissen. Und diese Erzeugung von Wissen ist eine Geltungmachung, eine Kremata, griechisch, also Geltung machen von Verhaltensstrukturen, die wir in eine bestimmte Form gießen. die Form von Gesetzen. Das sind jetzt keine göttlichen Regeln, die vom Berge Sinai gegeben werden, sondern auf der Verfassungsebene, am Verfassungstisch, so habe ich das das letzte Mal auch dargestellt, am Verfassungstisch auf der Agora sitzen alle Athener gleich und sind gleichberechtigt an der Schöpfung von Gesetzen sich zu beteiligen. Und von dieser Geltungmachung gibt es nun eben Berichte. Und die Berichte, die ersten Berichte, sind die Stelen gewesen, auf denen eingemeißelt war, wie die Gesetze gelautet haben, wie die aufgeschrieben wurden, in Stein gemeißelt, weil man dachte, das ist also die bessere Form, das zu lange am Leben zu erhalten. Aber dann haben die neue Gesetze gemacht und wurden die alten Stelen umgekippt. Wie gesagt, 4000 von solchen Stelen hat man gefunden in Athen. Und dieses gemeinsame Denken und dieses gemeinsame Schreiben und dieses gemeinsame Erzeugen und dieses gemeinsame Berichterstatten macht den Brief zum Brief und zum Brief. Das heißt, wir haben es mit Briefen aus der Vergangenheit zu tun, die kulturelle Inhalte in der Form von Gesetzen, demokratischen Gesetzen an uns weitergeben. Und dieses zu tun und oder dieses nicht zu tun, diese Schöpfung zu machen oder von dieser demokratischen Schöpfung zu lassen, ist der Unterschied zwischen demokratischer Schöpfung und demokratischer Dekadenz. Dekadenz heißt Verfall von Kultur. Diese Debatte gibt es erst mit Rom, aber sie hat natürlich auch in Athen stattgefunden, in der Auseinandersetzung mit dem, was Genie heißt. Zu diesem Geniebegriff gibt es auch eine ganz lange Diskussion von Schleiermacher beispielsweise in Deutschland. Im 19. Jahrhundert hat man über Goethe auch Zugang gehabt zu dem faustischen Denken und dann hat man gesagt, naja, das sind alles Genies. Tatsächlich ist jeder Mensch in der Art seines geistigen Schöpfens ein genialer Schöpfer oder ein genialer Zerstörer. Beides geht theologisch so zusammen, dass auf der einen Seite Gott ist und auf der anderen Seite der Teufel, das ist die theologische Variante des menschlichen Problems, dass wir Vernunft und Unvernunft produzieren. Das tun wir ständig und immer. Und wir sind immer in dieser Verzweigungssituation, dass wir etwas tun wollen oder tun müssen, ob wir es wollen oder nicht. Wir müssen in der Zeit vorausgehen, das werden wir nachher diskutieren. Wir müssen in der Zeit vorausgehen und wir öffnen eine Tür zur Zeit, die immer eine Tür zur Zivilisation und Kultur ist. Und zwar zu der Zivilisation und zu der Kultur, die uns im Augenblick umgibt. Wir können dieses Augenblickliche, dieses Gegenwärtigsein, dieses Vergegenwärtigen von Kultur uns nicht schenken. Wir können uns daraus nicht verabschieden. Wir sind zur Gegenwart veranlasst und der Zukunft entgegengestellt, die uns manchmal wie ein Sturm vorkommt, der einen aus der Zukunft entgegenbläst.